kannst du mal kurz so ein bisschen Einführung in Yarmouk geben, also ohne jetzt die ganz lange Geschichte bis irgendwie 57 zurück, aber ist ja alles für uns ein bisschen schwer durchsehbar. Islamische Staat hat das Lager überfallen, wohl in Zusammenhang mit An-Nusra, die das aber wieder da leugnen. Dort haben sie wohl Palästinenser geköpft von der Hamas, die aber auch gegen Assad sind. Man blickt es nicht so ganz.
Yarmouk ist ein palästinensisches Viertel, also vorwiegend von Palästinensern bewohnt, im Süden von Damaskus. Das ist ungefähr mit einem Taxi 10 Minuten vom Präsidentenpalast von Bashar al-Assad entfernt. Das liegt im Süden von Damaskus. Dort haben bis vor 2 Jahren 250.000 Menschen gelebt. Es war ein immer oppositionelles Viertel, ein kulturell interessantes Viertel. Es haben auch viele Studenten zuletzt dort gelebt. Und es war auch ein Viertel, gerade weil es im südlichen Damaskus liegt, was relativ schnell auch von der syrischen Oppositionsbewegung erfasst wurde. Es gab dort auch relativ schnell am Anfang Demonstrationen, vor allem auch im südlichen Damaskus. Und im Zuge der Militarisierung der syrischen Revolution sind auch einzelne FSA-Einheiten nach...
Also Freie Syrische Armee.
Freie Syrische Armee nach Yarmouk eingerückt. Und dann hat es etwas gegeben, was die heutige Situation extrem geprägt hat und auch die Entwicklung der letzten 2 Jahre extrem geprägt hat. Das syrische Regime, Geheimdiensteinheiten, aber vor allem auch mit dem syrischen Regime verbundene palästinensische Milizen haben Yarmouk abgeriegelt, haben Yarmouk praktisch von der Außenwelt inmitten von Damaskus abgeschlossen und haben die Wasserleitungen gekappt. Also seit 215 Tagen gibt es kein Trinkwasser mehr in Yarmouk und haben vor allem auch den Handel unterbunden. Das heißt, haben eine Hungerblockade errichtet, damit die Gruppen, die in Yarmouk aktiv waren, die bewaffneten Gruppen, die in Yarmouk aktiv waren, nicht in das Zentrum von Damaskus vorstoßen können. Das hatte zur Folge gehabt, dass bei allen schrecklichen Orten, die es nun mittlerweile in Syrien aufgrund der militärischen Entwicklung der letzten 2-3 Jahre gibt, Yarmouk wirklich nochmal ein ganz besonderer Ort war, weil es ist einer der wenigen Orte mit dem südlichen Damaskus, wo es Hungertote gegeben hat, wo es Tote wegen Auszehrung und Erschöpfung gegeben hat, wo es Typhus gegeben hat, wo es Hepatitis gegeben hat. Es sind 160 Menschen nachweislich an Hunger und Auszehrung gestorben. Und das hat die Situation in Yarmouk die letzten Jahre geprägt und hat dazu geführt, dass von den ursprünglich 250.000 Einwohnern nur noch 18.000 dort sind. Die meisten Syrer und Syrerinnen, die dort gelebt haben, sind in andere Landesteile geflohen, weil sie auch familiäre Verbindungen hatten. Viele Palästinenser sind in den Libanon gegangen und die jetzt dort geblieben sind, sind sozusagen die Ärmsten der Armen oder diejenigen, die nicht gehen wollten oder nicht mehr gehen konnten. Das ist die Situation, die bis Anfang dieses Jahres prägend war. Dann hat es verschiedenste, sehr komplizierte Verhandlungen gegeben zwischen palästinensischen Gruppen, die in Yarmouk aktiv sind, zwischen Einheiten der Freien Syrischen Armee bezüglich der militärischen Situation, auch bezüglich der Wiedererlangung der Kontrolle des Lagers durch das Regime. Und dann hat es eine Art Waffenstillstand gegeben, dass bestimmte Gebiete von Yarmouk zu neutralen Zonen erklärt wurden, dass bewaffnete Gruppen, die nicht aus Yarmouk kommen, Yarmouk verlassen haben. Und dann wurde eine Situation hergestellt, dass dieses Lager oder dass dieses Stadtteil weiter eingeschlossen war, aber zumindest im Inneren einigermaßen beruhigt war. Im Zuge dieser Entwicklung ist die Al-Nusra-Front sehr stark geworden in diesem Lager. Das hat auch was mit der militärischen Situation im südlichen Abschnitt von Damaskus zu tun. Und jetzt ist es dem Islamischen Staat das erste Mal tatsächlich gelungen, in das Lager einzudringen. Sie haben das schon im letzten Jahr probiert. Dort gab es dann heftige militärische Auseinandersetzungen. Sie wurden zurückgeschlagen. Jetzt sind sie in das Lager vorgerückt, sind sehr schnell vorgerückt, auch in Absprache mit der Nusra-Front und haben angefangen, das Lager zu übernehmen, haben angefangen, gegen die dort aktiven palästinensischen Gruppen zu kämpfen, Gruppen, die auch gegen das Regime kämpfen und haben sozusagen jetzt die äußere Belagerung des Viertels, die ja bestanden hat seit 2 Jahren, jetzt um eine innere Belagerung ergänzt, so nennen das die Aktivisten, mit denen wir Kontakt haben. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur den Ring von außen, der undurchdringbar war, sondern jetzt sozusagen wird auch der letzte Rest der zivilen Opposition und der Bevölkerung durch eine militärische Intervention im Innern unter Druck gesetzt. Und die Folgen sind absolut katastrophal. Es hat Hinrichtungen gegeben, es gibt Todeslisten, es gibt Verhaftungen und es gibt eine offene Kooperation zwischen der Nusra-Front und dem Islamischen Staat.
Also wenn ich das richtig sehe, dann gibt es Palästinensergruppen, die gegen Assad sind. Es gibt aber auch Palästinensergruppen, die für Assad sind.
Ja. Also das ist völlig richtig. Es hat immer natürlich, das hat sehr viel mit der historischen Situation der Palästinenser im Libanon zu tun, aber dann natürlich auch in Syrien, auch mit der Spaltung der PLO, auch mit der Rolle, die Syrien im Rahmen des palästinensischen Nationalgeschehens gespielt hat und auch behauptet immer noch zu spielen. Also die aktuelle Kampagne des syrischen Regimes zur Wiedererlangung der Kontrolle in Jarmuk läuft zum Beispiel unter der Forderung, wir verteidigen das Rückkehrrecht der Palästinenser und kämpfen gegen den Terrorismus. Und es hat innerhalb dieser ganzen Gemengelage immer verschiedene Fraktionen gegeben. Die PLO hat immer sehr darauf gedrängt, im Zuge des sich ausweitenden syrischen Bürgerkrieges, dass die palästinensischen Lager rausgehalten werden aus der militärischen Auseinandersetzung. Zugleich sind in allen Lagern praktisch als Satrapen palästinensische Milizen unterwegs, die sehr eng mit dem Regime zusammenarbeiten. Und so hat es auch in den palästinensischen Lagern eine Spaltung gegeben, nämlich im Sinne derer, die das Regime zurückweisen und in Opposition zum Regime stehen und denjenigen, die mit dem Regime zusammen agieren.
Nun kann man jetzt da an dieser politischen und militärischen Lage eigentlich von außen nicht viel machen. Wie ist es denn mit Hilfsleistungen von draußen? Ist das überhaupt möglich zurzeit und was macht zum Beispiel Medico da?
Das ist richtig, man kann da gar nicht viel tun, zudem es ja gar keinen Zugang gibt. Es gibt für die internationale Hilfe überhaupt keinen Zugang nach Jarmuk und selbst die UN oder die UNRWA, also das palästinensische Hilfswerk der UN, hat Jarmuk schon vor Monaten verlassen und hat auch selbst keinen Zugang. Es hat immer wieder Versuche gegeben, dass Lebensmittel hineinkommen. Die werden dann an zentralen Verteilpunkten ausgeteilt und auch dort steht der syrische Geheimdienst und kontrolliert natürlich, inwieweit Aktivisten der palästinensischen Zivilgesellschaft diese Lebensmittel abholen, die wiederum auf Listen stehen, denn sehr viele der Aktivisten, die in Jarmuk sind, haben den Wehrdienst verweigert und stehen auf den Fahndungslisten des Regimes. Das heißt, die internationale Hilfe kann praktisch überhaupt nicht in Jarmuk arbeiten, weil es komplett eingeschlossen ist. Was aber möglich ist, und das ist das, was wir seit 2 Jahren tun, es gibt oder gab bis Anfang April nach wie vor eine sehr aktive palästinensische Zivilgesellschaft, zahlreiche Organisationen und Initiativen, die versucht haben, das Leben unter dieser Belagerung zu organisieren, die den Schuldienst organisiert haben, die Wasser verteilt haben, die Nahrungsmittel verteilt haben, die Programme für die Kinder gemacht haben, die auch kleine Projekte von Landwirtschaft gemacht haben, wo man versucht hat, auf Freiflächen Gemüse anzubauen, um eben diesen Vitaminmangel, um den Nahrungsmittelmangel ein bisschen auszugleichen. Wir fördern eine relativ bekannte und seit langem in Jarmuk aktive Organisation, die heißt Jafra, und mit der haben wir Lebensmittelpakete verteilt, mit der haben wir den Schuldienst organisiert und Wasser verteilt, und die organisieren das natürlich einmal auf heimlichen Wegen, versuchen sie in das Lager hineinzukommen, aber natürlich auch immer wieder in Verhandlungen mit dem Regime, mit dem Militär, mit den jeweiligen palästinensischen Milizen, um das Leiden der Zivilbevölkerung zu lindern.
Ja, mal soweit. Ich meine, es sei denn, du hast noch irgendeinen Ansatz, der besonders zu besprechen wäre. Ich meine, Syrien könnte man natürlich wahrscheinlich endlos reden.
Ja, man kann schon noch einen Punkt sagen und der ist, glaube ich, wichtig, wenn man sich jetzt die nächste Entwicklung anschaut. Jetzt wird diskutiert, dass das syrische Regime das Lager wiedererobern will und die PLO hat heute auf einer Sitzung in Beirut das Regime auch aufgefordert, das zu tun und hat auch erklärt, dass sie daran teilnehmen will. Und da muss man einfach sagen, auch in der medialen Berichterstattung und auch in der Wahrnehmung dieses Konfliktes, dieser Konflikt hat nicht angefangen damit, dass der Islamische Staat in das Lager eingedrungen ist und eine Terrorherrschaft beginnt zu errichten, sondern dieser Konflikt hat tatsächlich vor 2 Jahren durch die Belagerung, durch das Regime begonnen. Und wenn man den Leuten in Jarmuk helfen will, dann muss man vor allem fordern, dass dieser Belagerungsring aufgehoben wird, dass die Menschen, die noch dort sind, frei entscheiden können, ob sie bleiben oder ob sie gehen oder ob sie sich auch erwehren gegen diese Bedrohung durch den Islamischen Staat. Das ist das eine. Und das andere, was auch sehr wichtig ist, es gibt zahlreiche Aktivisten, die jetzt sozusagen zwischen Baum und Borke sind, die auf der einen Seite vom Islamischen Staat gesucht werden, die aber auch auf den Todeslisten des Regimes stehen. Und in dem Moment, wenn es einen militärischen Angriff auf das Lager geben sollte, so wie es zurzeit diskutiert wird, und niemand weiß, wie das aussehen kann, dann bedeutet es auch, dass das Regime und der mit ihm verbundene Geheimdienst und die entsprechenden Milizen wieder einen kompletten Zugriff auf dieses Lager bekommen. Und das wird mit Sicherheit auch den Tod von vielen zivilen Aktivisten nach sich ziehen. Insoweit ist es wichtig, wenn man sich jetzt mit Yarmouk beschäftigt, die Geschichte zu sehen und die doppelte Verantwortung, die für die aktuelle Situation herrscht. Und natürlich nicht zu vergessen, dass die PLO auch eine politische Verantwortung hat für die Aktivisten und für die palästinensische Community in Syrien und dass es nicht ausreicht, das Regime aufzufordern, den Terror zu bekämpfen, sondern dass es auch darum gehen muss, den strukturellen Terror und den Belagerungsterror des Regimes zurückzuweisen.
Ja, von allen den politischen Kräften, die da sind, auch wenn selber nicht allzu unproblematisch, wäre vielleicht die PLO noch am ehesten eine, mit denen man reden kann.
Na, zumindest ist die PLO eine Organisation, die auch auf Unterstützung angewiesen ist. Und das betrifft natürlich den nächsten Punkt, über den wir auch in Deutschland nachdenken kann. Das betrifft die Aufgabe der Palästina-Solidarität, die, auch wenn sie nicht stark ist, doch einige Stimmen in Deutschland hat, die sich natürlich richtigerweise immer wieder und zu Recht gegen die Besatzung der Westbank und gegen die Abriegelung des Gazastreifens einsetzt. Das tut Medic International auch. Wir arbeiten auch mit Partnern in Israel, in der Westbank und in Gaza zusammen und verfolgen da auch ein ähnliches Ziel. Aber es kann natürlich nicht sein, dass man zu den Ereignissen in Israel bzw. auf der Westbank und in Gaza immer wieder etwas sagt und zu Recht das auch anklagt, aber zu der Situation in Yarmouk schweigt. Und insoweit, glaube ich, ist es wichtig, dass die Palästina-Solidarität auch gerade gegenüber den palästinensischen Gesprächspartnern, mit denen man ansonsten zusammenarbeitet, deutlich macht, dass die Ereignisse in Yarmouk auch Sache der palästinensischen Autonomiebehörde sind und dass die palästinensische Autonomiebehörde sich nicht aus opportunistischen und politischen Gründen so mit dem Regime arrangieren kann und damit palästinensische Aktivisten in Yarmouk ausliefert. Und man muss sicher auch die Frage stellen, man stelle sich vor, ich habe das eben schon gesagt, 160 Menschen sind in Yarmouk verhungert in den letzten 2 Jahren. Eine ähnliche Entwicklung hätte es in Jenin oder im Gazastreifen gegeben. Dann, glaube ich, wäre wesentlich mehr Protest auch in Deutschland erfolgt. Und ich denke, diese Frage sollten sich alle Leute stellen, die mit Palästina oder den Menschen in Palästina solidarisch sind.